Was für eine wundersame erste Begegnung hier im Markus-Evangelium. Vielleicht ist die Berufungsgeschichte der Jünger uns doch schon so vertraut, dass wir gar nicht merken, wie eigenartig eigentlich ist, was hier passiert und dass es eigentlich Verwunderung auslösen sollte, was da vor sich geht. Jesus spaziert eines Tages den See Genezareth entlang und vier Männer sind am Arbeiten. Die Fischer, sie gehören zum Mittelstand der Bevölkerung. Am See Genezareth, da floriert das Geschäft mit dem Fisch. Die ganze Region lebt davon. Und da stehen zwei Männer, Simon und Andreas, stehen halbnackt, stehen sie im seichten Wasser und schmeißen ihre Wurfnetze aus. Und die anderen zwei Brüder, man könnte sagen, sie arbeiten in einem familiären, mittelständischen Betrieb. Sie sind zusammen mit ihrem Vater und mit den anderen Arbeitern. Sie flicken die Netze, vermutlich machen sie sich bereit, um auch rauszufahren auf den See, mit ihren großen Netzen die Fische einzusammeln aus den Tiefen des Sees. Und plötzlich kommt da ein Mann auf sie zu, Mitte 30. Er blickt sie an, er geht auf sie zu und er spricht zu ihnen. Nicht, dass er sich groß vorstellt oder sagt, ja, wie geht's euch denn? Wie war der heutige Tag? Nein, er ruft sie direkt, kommt mir nach, auf, folgt mir. Keine Erklärung, sondern einfach ein klarer Ruf, kommt mir nach. Und zu unserem Erstaunen und vermutlich auch zum Erstaunen vom Vater Zebedäus und auch den anderen Tagelöhnern tun sie es sogleich. Sie fragen nicht nach, sondern sie folgen ihm. Sie verlassen Hab und Gut direkt liegen, ihren Besitz, ihr Leben, das, was ihnen wohl ist, was sie lieb gewonnen haben. Er hat sie gerufen, Menschenfischer zu sein. Und sie verlassen ihren Fischerberuf. Was für eine wundersame Begegnung, von der wir hier lesen. Es ist erstaunlich, wie Jesus einerseits den Jüngern begegnet und es ist erstaunlich, wozu er sie bewegt. Und genau die zwei Sachen wollen wir uns heute Morgen anschauen. Wie Jesus den Jüngern begegnet und zu was er sie bewegt. Und ich möchte dazu nochmal die 5 Verse vorlesen. Und als er, Jesus, am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie verließen ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg, ihm nach. Jesus begegnet zwei Brüderpaaren in unterschiedlichen Situationen, aber alle vier sind erwerbstätige Fischer. Jesus begegnet den Erwerbstätigen. Und wenn wir uns das anschauen, wie Jesus ihnen begegnet, Thomas, du kannst gerne eine Folie weitermachen, dann sehen wir, dass Jesus zweimal auf die gleiche Art und Weise ihnen begegnet. Er geht hin, er sieht Simon und Andreas und Jesus spricht zu ihnen, kommt mir nach. Und er geht weiter, er sieht die anderen zwei Brüder, Jakobus und Johannes, Und er ruft auch ihnen zu, er spricht auch zu ihnen. Gehen, sehen und dann sprechen. Und genau die Art und Weise, wie Jesus den ersten Jüngern begegnet, ist, was diese Begegnung so besonders macht. Weil es hebt ihn ab von seinen Zeitgenossen, wie sie Menschen begegnet sind. Wir haben es davor schon von Johannes dem Täufer gelesen. Er war in der Wüste, in der Wildnis, nicht am See, nicht in der Stadt, wo das Leben ist. Er geht nicht auf die Leute zu, sondern die Leute, sie kommen zu ihm in die Wüste. Nicht er sucht sie auf, nein, sie suchen ihn auf. Und auch wenn wir uns die Lehrer zu Jesu Zeit anschauen, die Rabbis, die jüdischen Gelehrten, auch bei ihnen war es so, dass die Schüler sich einen Lehrer aussuchten. Sie entschieden, bei wem möchten sie in die Tora-Schule gehen, wem möchten sie dienen. Jesus ist anders. Jesus sucht die Menschen auf. Aus der Menge heraus blickt er sie an und spricht, du folge mir nach. Und der Vater und die Arbeiter sitzen daneben. Der allmächtige Schöpfer selbst kommt auf die Jünger zu und ruft sie. Ob der prominente Simon Petrus oder der unscheinbare Andreas oder die vielen Frauen, die Jesus berufen hat, jeden von ihnen hat er persönlich gerufen, weil er jeden von ihnen für sein Reich gewinnen wollte, dass sie mit ihm an seinem Reich bauen. Und das ist das Besondere an dieser Begegnung, an dieser Bewegung, die wir hier sehen, dass Gott höchstpersönlich auf die Leute zugeht. Er sucht die Leute auf, er geht zu ihnen hin. Und Markus schreibt es auch bewusst so einfach und so direkt. Weil wir könnten, wenn wir die anderen Evangelien uns anschauen, Gründe finden, warum vielleicht die Jünger auch bewegt wurden, Jesus nachzufolgen. Im Johannesevangelium lesen wir zum Beispiel, dass Andreas und vermutlich auch Johannes bereits Jesus für eine Zeit lang mal gefolgt sind. Auch mit Simon hatte er schon eine Begegnung, Jesus. Er hat ihm bereits den Namen Kephas gegeben. Das heißt, man hat sich gekannt und sie hatten ihn auch schon als den Messias erkannt und bekannt. Aber Markus lässt das alles außen vor, um uns zu zeigen. Das ist nicht das Entscheidende, was sie dazu bewegt hat, was diese Begegnung so besonders gemacht hat. Das Besondere ist, dass es Gott selber ist, der auf sie zukommt. Dass es der Sohn Gottes ist, der in seiner Autorität diese Jünger zu sich ruft. Und ich kann euch eins sagen, wenn du heute Morgen hier sitzt oder auch wenn du online mit dabei bist, kannst du dir sicher sein, dass Gott schon auf dich zugegangen ist, dass er dich gesehen hat und dass er zu dir spricht und dich ruft. Sonst wärst du nicht hier, sonst wärst du nicht online mit dabei. Und was ist es für eine Zusage Gottes an uns, dass er uns persönlich aufsucht? Das ist unsere Identität als Christen. Wir, die wir Christus nachfolgen, dürfen wissen, dass wir von diesem Christus höchstpersönlich berufen und bewegt worden sind. In Vers 15, in dem Vers direkt davor, fasst Jesus seine Botschaft zusammen. Er sagt, dass das Reich nahe gekommen ist, dass die Zeit erfüllt ist, dass man umkehren soll, dass man Buße tun soll und an das Evangelium glauben. Und dann kommt Vers 16, die erste Amtshandlung von Jesus ist, dass er Menschen beruft. Dass er Mitarbeiter von diesem Auftrag, den er gerade verkündigt hat, dass er Mitarbeiter für diesen Auftrag beruft. Gott liebt Menschen. Und es ist dieses erste Wunder, dass er Menschen beruft. Und wie bedeutsam ist es Und was zeigt es uns, wie viel Vertrauen und wie viel Verantwortung uns Gott gibt? Er gibt den Auftrag bekannt und das Erste, was er macht, er beruft Menschen als seine Mitarbeiter für diesen Auftrag. Und ich denke, wir dürfen das wirklich als Wunder, als erstes Wunder von Jesus betrachten. Weil ich merke, es ist was Wundersames, wenn jemand entscheidet, Jesus nachzufolgen. Ich habe überlegt, wie es bei mir selber ist, und habe gemerkt, ja, manchmal frage ich mich eigentlich selber, warum folge ich Jesus nach? Und ich kann es vielleicht im ersten Moment gar nicht so gut erklären. Warum opfere ich so viel Zeit, so viel Mühen? Warum strenge ich mich immer an, zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden? Aus menschlicher Sicht lässt sich das auch Freunden gegenüber vielleicht erstmal gar nicht so leicht erklären. Aber auch für mich ist es, dass ich weiß, dass ich jemand begegnet bin und der mich bewegt hat, das zu tun. Wenn Jesus Menschen begegnet, dann passiert gewissermaßen was Unerklärliches, auch bei uns, so wie es bei den Jüngern passiert ist. Das ist ein Wunder, was wir auch heute noch beobachten dürfen, dass ohne Zwang und vielleicht auch ohne direkte Vorzüge man sich für ein Leben entscheidet, was mit Selbstbeschränkungen verbunden ist, bei manchen vielleicht sogar mit Verachtung und Verfolgung. Dass man beginnt, das Unsichtbare zu begehren und das Sichtbare zu verachten. Ja, wirklich niemand bekehrt sich von sich selbst, sondern es ist dieser gnädige Ruf Gottes, der uns bewegt, unser Leben ihm hinzugeben. Und wie wunderbar ist es, dass dieser Jesus, dass Gott höchstpersönlich uns begegnet, dass er auf Menschen zugeht, dass er sie sieht und dass er sie ruft. Und das in der alltäglichen Arbeitswelt, mitten unter Booten, unter Netzen, unter Schweiß und Arbeit begegnet Jesus diesen Jüngern. Und wir können dankbar sein, dass Jesus uns auch begegnet ist und gewiss sein, dass er uns auch begegnen wird. Er, der Sohn Gottes, er ruft uns höchstpersönlich. Das ist das Besondere an dieser Begegnung. Wie ich schon gesagt habe, das zweite Besondere ist, zu was Jesus die Jünger bewegt. Thomas, kannst du eine Folie weitermachen? Wir sehen es, dass bei den Jüngern auch bei beiden Paaren das Gleiche passiert. Bei Simon und Andreas, sie verlassen ihre Netze und folgen ihm nach. Und dann Jakobus und Johannes, auch sie verlassen ihren Vater und die Arbeit und gehen weg und gehen Jesus hinterher. Jesus bewegt dazu, zu verlassen, um das Alte zu verlassen. Die Jünger, sie verlassen Arbeit, sie verlassen ihre Heimat, ihre Familie, ihre Sicherheiten, alles, was sie lieb gewonnen haben. Und auch hier betont Markus bewusst diese Radikalität des Verlassens. Auch hier könnten wir ein Bibelstudium machen und schauen, war das denn wirklich so radikal? Und wir würden sehen, ah ja, die Jünger haben ja mit Jesus ab und zu ihre Boote noch genutzt, also wirklich verlassen haben sie ihre Boote nicht. Und auch zum Fischersein sind sie mal wieder zurückgekehrt. Wir lesen das am Ende vom Johannesevangelium, dass nach der Auferstehung sie wieder fischten. Und so weit weg hat er sie ja auch gar nicht gerufen, weil Jesus selber wohnte ganz in der Nähe und blieb auch erstmal in der Region. Aber all das erwähnt Markus bewusst eben nicht, sondern er möchte zeigen, dass die Jünger bereit waren, wirklich alles zu verlassen, dass sie wirklich alles verlassen haben und diesen radikalen Lebenswandel eingeschlagen haben. Alle Bindungen, alle Sicherheiten, alles lassen sie zurück, um sich nur an den einen, nur an Jesus allein zu binden. Nur die Gemeinschaft mit ihm zählt in diesem Moment für sie. Jesus kommt nicht zu ihnen und zeigt ihnen, wie sie ein erfülltes Leben führen können oder hilft ihnen beim Fischen, wie er es vielleicht an anderer Stelle macht. Nein, er ruft sie zu einem ganz neuen Leben. Er sagt, lasst alles Altes hinter euch. Und wenn wir Jesu Wirken und Lehren weiter verfolgen, merken wir, dass dieser Ruf, alles zu verlassen, auch für jeden gilt, der an ihn glaubt, auch für uns. Und ich denke, dass dieser Ruf, alles zu verlassen, beides ist. Er kann uns Evangelium sein, aber er ist uns zugleich auch ein Gebot, was Jesus uns gebietet. Wir dürfen wissen, dass wenn wir darüber nachdenken, dass wir alles verlassen, dass Jesus alles für uns verlassen hat. Und dass alles, was wir verlassen, nicht im Vergleich steht zu dem, was Jesus für uns gegeben hat, was er verlassen hat. Und auch in der Gewissheit, dass er uns mal mehr geben wird, als wir jemals verlassen können. Eine größere Sicherheit, eine größere Heimat, eine größere Geborgenheit. Aber gleichzeitig ist es Gebot und Jesus fordert diese Radikalität von seinen Jüngern. Eine Exklusivität. Nichts und auch wirklich gar nichts sollte zwischen ihm und den Jüngern stehen. Er fordert die völlige Hingabe. Aber wie gut ist es, diesen Ruf zur Radikalität und auch völligen Hingabe nach Ostern zu hören, wenn uns doch gerade vor Augen geführt wurde, was Jesus alles für uns getan hat. Und dass er wirklich alles hingegeben hat für uns. Ich weiß nicht, wie es euch mit solchen radikalen Aufforderungen von Jesus geht. Wenn ich sie lese, dann frage ich mich oft, ja, hat Jesus es denn wirklich so gemeint? Weil Familie, Arbeit, auch Heimat, das sind doch gute und auch Gott gewollte Dinge. Warum sollen die Jünger das denn einfach so verlassen? Und ja, es stimmt. Heimat, Familie, Arbeit sind gute und Gott gewollte Dinge. Und ich glaube, hier tut sich ein bisschen ein Paradox auf von unserem christlichen Glauben. Da auf der einen Seite steht die radikale Forderung, alles zu verlassen. Und auf der anderen Seite dürfen wir Dinge wie Familie und auch Genuss, wie das Leben selbst, wie Reichtum, wie Güter annehmen als was Gutes und von Gott Geschaffenes. Und so ist es auch möglich, im Glauben einen arbeitsintensiven, ja selbst einen prestigereichen Job zu haben, dem nachzugehen, Reichtümer zu haben, Güter anzusammeln. Ja, ich glaube, es braucht sogar solche Menschen für das Reich Gottes. Es gibt keinen Job, na doch, vielleicht ein paar, aber ich würde sagen, die meisten Jobs können wir im Glauben gut tun. Aber dieser Ruf, alles zu verlassen, der bleibt immer über allem bestehen. Das Verlassen verschiebt sich gewissermaßen einfach in das Innere. Man lebt mit viel, als hätte man nichts. Diese Bereitschaft, alles zu verlassen, ist immer noch da, aber ich glaube, dass das eine sehr hohe Berufung ist. Weil die Gefahr sehr groß ist, dass man mit seinem Herzen am Ende trotzdem an diesen Dingen hängt. Man kann also von zwei Seiten von dem Pferd fallen. Man kann entweder diese Radikalität alleine sehen und alles Weltliche verteufeln. Familie, Freundschaft, Arbeit, Sicherheit, dass alles grundsätzlich falsch ist und vergessen, dass Gott diese Welt geschaffen hat als was Gutes. Aber man kann auch von der anderen Seite vom Pferd fallen und diese Radikalität und diesen Ruf, alles zu verlassen, vernachlässigen und überbetonen, dass ja alles gut ist. und dass es ja von Gott gut geschaffen ist und man dies auch genießen darf. Und dabei werden die Dinge zu Objekten, die zwischen einen und Gott treten. Ich kann für mich selber sagen, und ich denke, dadurch, dass wir alle in der Schweiz leben, dass vermutlich die Gefahr bei uns eher bei Zweiterem ist. Dass wir Dinge zwischen uns und Gott treten lassen, die theoretisch gut sind, an sich nicht falsch. Aber mit diesem Wissen, dass es eigentlich gut ist, wir das gewissermaßen als Ausrede oder auch als Fluchtpunkt nehmen, um diese Radikalität, die über allem steht, auszuweichen. Und deswegen heute Morgen die Frage an uns: Gibt es bei uns Dinge, die wir fallen lassen müssen? So wie das Netz. Sie haben es einfach fallen gelassen. Dinge, die wir loslassen müssen, wovon wir neu weggehen müssen. Und ich denke, es können wirklich alle Dinge sein, gute Dinge. Es gibt alles, fast in dieser Welt kann uns wegtreiben von Gott. Es kann der Beruf sein, es kann auch eine neue berufliche Möglichkeit sein, die sich einfach auftut. Es kann ein Hobby sein, das eigentlich gut ist, doch mehr und mehr Zeit in Anspruch nimmt. Es können Menschen sein, Beziehungen, die sich zwischen uns und Gott stellen. Und ja, ich glaube, es kann sogar wirklich die eigene Familie sein, wo Veränderung notwendig ist, dass Jesus wieder an der ersten Stelle steht. Es können materielle Gegenstände sein, es können die sozialen Medien sein oder es können irgendwelche anderen Güter oder Vermögen sein, die wie einen Klotz so an unserem Bein hängen und wir versuchen, Jesus nachzufolgen, aber wir kommen ihm groß gar nicht hinterher, weil diese Last an unserem Bein hängt. Und ja, es können auch Sünden oder Fehlverhalten sein, die uns eigentlich bewusst sind, aber wo wir uns noch nicht überwunden haben, sie wirklich loszulassen oder sie anzugehen. Und da hinein kommt Jesu Wort: Komm mir nach. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg, ihm nach. Jesus bewegt dazu, alles zu verlassen. Und wenn du dich fragst, ja, wann ist denn die Zeit dazu, alles zu verlassen, dann erinnere dich, was Jesus gerade eben verkündigt hat. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Jetzt ist die Zeit. Sogleich verließen sie die Netze und sogleich rief Jesus sie. Durch das ganze Markus-Evangelium geht so eine gewisse Dringlichkeit. Alles geschieht sogleich, sofort. Es gibt keine unpassende Zeit, alles zu verlassen. Simon und Jakobus standen halbnackt im Meer. Jakobus und Johannes hatten gute Gemeinschaft mit ihrer Familie und waren vertieft in die Arbeit. Und dann kommt der Ruf Gottes. Gott ruft zu seiner Zeit, nicht dann, wenn es uns passt. Und wenn Gott ruft, das sehen wir bei den Jüngern, dann gibt es nichts Dringlicheres, als diesem Ruf zu folgen. Also wenn Gott dich jetzt ruft, was zu verlassen, dann tu es sogleich. Aber zu einem zweiten bewegt Jesus die Jünger auch. Aus 4 Fischern werden 4 Menschenfischer. Und so lesen wir es in Vers 17. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus benutzt die bisherige Jobbeschreibung von den Jüngern, es heißt, denn sie waren Fischer, und münzt die gewissermaßen um in den Reich Gottes Beruf. Menschenfischer. Der Fokus ändert sich von den Fischen zu den Menschen, und man könnte meinen, die Tätigkeit bleibt eigentlich fast die gleiche. Sie bleiben Fischer, aber ihr Ziel, das ändert sich radikal. Denn sie bekommen mit ihrem Beruf, mit ihrem neuen Beruf, Anteil am Reich Gottes. Sie dürfen mit Jesus Reich Gottes bauen. Jesus verkündigt sein Reich und direkt ruft er diese Mitarbeiter dazu auf, mit ihm an diesem Reich zu bauen. Jesus tut es nicht allein, sondern er ruft Jünger in die Jüngerschaft. Und die wiederum rufen andere Jünger in die Jüngerschaft, die an diesem Reich bauen. Es geht um Jüngerschaft, 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 Jünger schafft Jünger, schafft Jünger, schafft Jünger. Das ist das Prinzip von Jesus. Jüngerschaft, Jünger schafft Jünger. Das ist, was es heißt, ein Menschenfischer zu sein. Andere Jünger in die Jüngerschaft zu rufen. Und so gibt Jesus den Jüngern Anteil an seinem Auftrag, Menschen zu fischen. Jesus ist der größte Menschenfischer selbst und ruft seine Jünger mit hinein in diesen Auftrag. Und wir sehen ganz eindrücklich bei den Jüngern, wie das vonstatten geht. Jesus nimmt sie erst mit an die Hand, sie begleiten ihn, wie er Menschen fischt, und macht sie langsam zu Menschenfischern. Weil genau das heißt es hier auch im Text, ich werde euch machen. Jesus bewirkt es bei ihnen. Es passiert nicht einfach so, sondern er wird sie machen. Und wir sehen das, wie bei den Jüngern es wirklich passiert. Erst sind es nur die 4, nachher beruft Jesus die 12. Und in Kapitel 6, bevor er gestorben ist, sendet er sie schon aus, um zu verkündigen und Wunder zu tun. Und dann im allerletzten Kapitel vom Markus-Evangelium sendet Jesus die Jünger mit dem Missionsbefehl aus und fährt selber in den Himmel auf. Und dann lesen wir den allerletzten Vers vom Markus-Evangelium. Und da heißt es, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Jene aber zogen aus und predigten überall. Nicht Jesus zieht aus, er wirkt mit, aber die, die jetzt ausziehen, die jetzt hingehen, die jetzt schauen, die jetzt sprechen, die jetzt verkündigen, das sind die Jünger selber. Er transformiert ihren Job zu einem Reich Gottes Beruf. Und ich denke, wir dürfen da auch begrifflich einen Unterschied machen, weil ein Beruf ist was, wozu Gott uns berufen hat. Und Jesus hat seine Jünger auch gerufen, gerade dazu. Und so begegnet Jesus den Erwerbstätigen, indem er ihren Job in einen Beruf verwandelt. Auch wir können dem Job nachgehen und schauen, dass unsere Work-Life-Balance ungefähr stimmt, oder wir erkennen Gottes Berufung in dem Job, den wir tun, und dürfen ihn als unseren Beruf bezeichnen, weil wir berufen sind dazu. Das ist die Menschenfischer-Mentalität, dass wir unseren Beruf, das, was wir tun, als den Ort ansehen, wo Gott uns hingerufen hat, um sein Reich zu bauen. Und der Andi hat es davor schon gesagt, das gilt auch für Pensionierte, auch für andere Leute, die nicht erwerbstätig sind. Ich erlebe diese Menschen trotzdem als sehr tätig, und ich denke, Es gilt genauso für jede Tätigung, die wir tun, dass wir uns bewusst sind, dass Jesus uns dazu berufen hat und dass diese Tätigkeit auch unser Beruf ist. Anzunehmen und anzuerkennen, wo diese Berufung Gottes in unserem Beruf ist und dann dieser Berufung Platz zu verschaffen, diesem Menschenfischer-Dasein Platz zu verschaffen, dass man sich überlegt, jeden Tag neu, an dem Ort, wo man ist, wie kann ich hier ein Menschenfischer sein? Wie kann ich dieser Berufung Gottes, die er über meinem Leben hat, Platz verschaffen? Was heißt es für dich in deiner Tätigkeit, in deinem Beruf, Menschenfischer zu sein, fürs Reich Gottes zu fischen? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich hier auch von was rede, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe, weil ich bin Student, ich bin kein Erwerbstätiger. Und ich weiß von den kleinen Tschöppchen, die ich schon gemacht habe, wie ich mir oft vorgenommen habe, genau das zu sein, ein Licht zu sein, einen Unterschied zu machen in dem Umfeld, wo mich Gott reingestellt hat und wie ich oft gemerkt habe, wie ich am Ende kaum von Jesus erzählt habe, kaum einen Unterschied gemacht habe und immer wieder enttäuscht zurückgeblickt habe auf diese Zeiten. Und ich glaube, gerade deshalb braucht es auch immer wieder neu die Ermutigung, dass wir diese Perspektive einnehmen und realisieren, dass Gott uns mit unserem Beruf zu was ganz Hohem berufen hat. Dass wir neu Mut fassen, radikal, aber doch auch Schritt für Schritt zu Menschenfischern zu werden in unserem Beruf. Dazu bewegt Jesus uns, Menschenfischer zu sein. Und ich möchte zum Abschluss nochmal mit uns zurückgehen zu diesem Dreischritt von der Begegnung von Jesus. Und ich möchte euch das und mir selber auch gewissermaßen als kleine Challenge aufgeben für die nächste Woche, ja vielleicht sogar für heute oder für morgen. Jetzt ist die Zeit. Und zwar, dass wir dieses Gehen, Sehen und dann Sprechen, Rufen für uns verinnerlichen. Weil so hat Jesus Menschen gefischt. Er hat sie gesehen, er ist auf sie zugegangen und er hat zu ihnen gesprochen. Und wenn wir uns überlegen, ja, wie können wir zu Menschenfischern werden, denke ich, ist dieser Dreischritt von auf sie zugehen, sie sehen und zu ihnen sprechen, etwas, wo wir von Jesus lernen können. Vielleicht gehst du, vielleicht spazierst du den Rhein entlang oder den Flur in deinem Büro oder den Flur bei dir zu Hause. Und dann geh doch mit dem Bewusstsein umher, dass die Zeit erfüllt ist, dass das Reich Gottes da ist und dass Jesus bereit ist, jetzt und hier zu wirken. Und mach deine Augen auf, um zu sehen, um diese unscheinbaren Fischer am Ufer zu sehen. Jemand, der uns vielleicht noch nie begegnet ist, ein Fremder, vielleicht aber auch jemand, den wir doch allzu gut kennen, aber der genau in diesem Moment es braucht, dass wir ihn sehen. Und dann sprechen wir. Und reden Gottes Wort in die Situation hinein. Und ich finde es erstaunlich, und ich weiß selber, dass es nicht zu einem meiner Stärken unbedingt zählt, aber wenn ich es mache, merke ich, wie erstaunlich es ist, wenn man auf Menschen zugeht, wenn man sie nur wahrnimmt und sie anspricht, was es für eine Freude und für einen Unterschied in ihnen bewirkt. Gehen, sehen und sprechen. Rufen. So ist Jesus uns begegnet und dadurch hat Jesus uns bewegt, alles zu verlassen und zu Menschenfischern zu werden. Und genau so, mit diesem Gehen, Sehen und Rufen, wollen wir auch anderen Menschen begegnen und so Bewegungen in unserem Alltag erleben. Amen.